Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast, powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du heute wieder dabei bist, das freut mich wirklich sehr. Kleiner Reminder, bevor du gleich in diese Folge eintauchst, wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann klick doch kurz auf Abonnieren. Das hilft uns und sorgt dafür, dass The Pet Food Family regelmäßig in deinem Feed landet. Ein fettes Dankeschön an dieser Stelle von mir noch an Mera Pet Food. Ohne die gäbe es diesen Podcast so nämlich nicht. Stell dir vor, du machst morgens die Augen auf und wirst nicht von einem oder zwei Hunden begrüßt, sondern von einer ganzen Crew. 9 Hunde, 9 Persönlichkeiten, 9 Geschichten. Und mittendrin Hanna. Hanna lebt mit ihrem Freund, ihrer Familie und diesen 9 Hunden zusammen. Liebevoll, sagt sie selbst, wie in einer Kommune. Was sich für viele nach purem Chaos anhört, ist für sie ein Alltag voller Struktur, Nähe, Verantwortung und unfassbar viel Liebe. In dieser Folge reden wir über das Zusammenleben mit vielen Hunden. Wie sieht man jeden Einzelnen? Wie hält man eine Gruppe stabil, fair und freundlich? Was bedeutet das für Beziehungen, Rituale, Raum und Ruhe? Und wie schafft man es, dass es keine bloße Masse ist, sondern echte Verbindung? Hanna lebt, was andere nur träumen oder sich nie trauen würden. Und sie zeigt, Tierschutz kann nicht nur richtig, sondern auch sexy sein. Warum? Hört selbst. Viel Spaß mit dieser ganz besonderen Folge. Werbung. Moin Leute, ich muss euch mal eben was erzählen, was ich richtig spannend finde. Ihr kennt das bestimmt. Euer Hund ist empfindlich, reagiert vielleicht auf das Futter und ihr sucht nach einer Lösung, die nicht nur gut für den Hund ist, sondern auch noch ein bisschen die Umwelt schont. Jo, das geht jetzt. Ich hab da was für euch. Und zwar von Mera. Immer mehr Hunde reagieren empfindlich auf klassisches Fleisch wie Rind, Huhn oder Lamm. Deshalb gehen wir bei Mera neue Wege mit mikrobiellem Protein als rein veganer Eiweißquelle. Ideal für sensible Hunde und HalterInnen, denen Nachhaltigkeit und Tierwohl am Herzen liegen. Aber was ist mikrobielles Protein eigentlich? Ähnlich wie bei der Herstellung von Joghurt oder Sauerteig werden natürliche Mikroorganismen kultiviert, ganz ohne Tierhaltung oder Nutzen von Ackerland. Dabei entsteht ein hochwertiges Eiweißpulver mit allen essentiellen Aminosäuren, das hervorragend verträglich ist, besonders für Hunde mit empfindlichen Mägen und sensibler Verdauung. Aber nicht nur die Verträglichkeit überzeugt, auch die Nachhaltigkeit ist beeindruckend. Bei der Herstellung von mikrobiellen Eiweißen entsteht bis zu 90% weniger CO2 als bei der Rinderaufzucht. Und es braucht fast kein Wasser. Kein Ackerland, kein Tierleid, einfach eine moderne, ressourcenschonende und dazu noch vegane Alternative. Also schau doch mal vorbei und teste das neue Mera Pure Sensitive Futter mit mikrobiellem Protein. Für gesunde Hunde, glückliche HalterInnen und eine bessere Zukunft für uns alle. Ich danke dir fürs Zuhören und jetzt geht's rein in diese wundervolle Folge. Hi Hanna.
Hallo Jan.
Sehr cool, dass du heute hier bist und sehr traurig, dass ich nicht live bei dir vor Ort bin.
Ja, du wärst herzlich eingeladen.
Ja, vor allen Dingen hätte ich halt Bock auf das Getränk gehabt. Ich habe in einem anderen Podcast gehört, dass du geile Getränke machst, wenn man zu dir nach Hause kommt und da Podcast aufnimmt.
Ja, ich bin auf jeden Fall experimentierfreudig, ja.
Ein Mischling war es. Nehmen wir alle direkt mit. Was ist ein Mischling?
Das war ein Mix aus einem Bloodhound und einem Greyhound. Frag mich nicht mehr, was da drin war. Es war irgendwas mit Grapefruit, ein bisschen Wodka, ein bisschen Zitrone und schön aufgemacht. Aber es sah hübsch aus und war süffig.
Nice. Müssen wir auf jeden Fall mal irgendwann nachholen. Klingt trinkenswert.
Ja, war gut, war gut. Cool. Wir stoßen an mit unserem Morgenkaffee.
Im Regen. Und das genau. Ist für Hundehalter und Mehrhundehalter wirklich ein reiner Traum dieses Jahr. Dadurch macht man nämlich sehr häufig sein Haus sauber.
Ja, auf jeden Fall. Ohne Staubsaugerroboter geht gar nichts.
Ja, ihr seid ja schon mal ein bisschen weiter als wir hier. Wir machen das alles noch selbst.
Nein!
Ja, ja!
Oh mein Gott. Die Investition, die lohnt sich.
Verrückt. Nimm uns ein bisschen mit. Mit wie vielen Hunden lebst du zusammen?
Also, wir wohnen so ein bisschen kommunenartig mit meiner Familie auf dem Grundstück. Bei uns zu Hause wohnen 5 Hunde, im Haus. Und bei meiner Mutter und meinem Stiefvater drüben wohnen 4, inklusive dem Opi. Das ist hier so ein Gemeinschaftsprojekt. Der mag gar nicht alleine sein. Der ist halt immer mal drüben. Und wenn meine Mutter unterwegs ist, ist er bei uns. Und jetzt ist sie gerade im Urlaub. Und jetzt müssen wir hier Opi-Sitting machen.
Oh Gott, und er guckt aber schon so, als wenn es ihm wirklich gefällt. Er sagt, ja, ist in Ordnung.
Ja, Mama ist immer besser, aber ich bin auch ganz okay.
Nice, ich freue mich total auf das Gespräch heute, mal mit jemandem zu reden, der mit so vielen Hunden zusammenwohnt. So, ich selber kenne das ja, aber ich finde das immer super spannend, sich dann mit anderen mal darüber auszutauschen, was da so passiert, Dynamiken, Tagesabläufe. Und ich glaube, ganz viele Dinge kann man sich, wenn man so ein oder vielleicht sogar 200 gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man dann so viele hat. Wo würdest du sagen, ist der größte Unterschied, neben der Tatsache, dass es natürlich einfach viel mehr sind?
Also Safe-Dynamik. Also ich glaube auch jemand, der das mit 2 Hunden hat, man ist immer dabei zu gucken, dass die Dynamik unten bleibt. Dass niemand hochfährt und die ganze Meute crazy dreht. Dürfen die auch mal, voll fein, aber man muss das schon ein bisschen low-level halten. Also das ist so meine Erfahrung, gerade wenn die Altersstruktur recht jung ist und dann auch mal ein paar sind, die ein bisschen knallkopfig unterwegs sind, da ist man schon gut beschäftigt. Und das sind ja dann wirklich kleine Mikronuancen, man ist so ein bisschen wie so ein Marionettenspieler. Und das ist sehr kräftezehrend, also Augen überall und man kriegt trotzdem nicht alles mit.
Mögen sich alle eure Hunde, also könnt ihr alle zusammenhalten?
Ja, also wir können alle zusammenhalten, wir können die easy peasy in einen Raum lassen, aber man muss auch sagen, Pepe ist Maulkorbträger, 24 Stunden, der hat einfach keine Eskalationsstufen, hat er jetzt schon mehrfach bewiesen. Hier gab es einmal in den ganzen Jahren Hundehaltung eine Beißerei, da hat er Lasse völlig unverhältnismäßig die Lefze durchgefetzt, in einer Situation, die überhaupt nicht notwendig war, einfach nur, weil er seine Individualdistanz nicht angemessen wahren konnte in dem Moment. Und dann ist ja immer der Scheideweg, ne? Was macht man jetzt? Und abgeben ist keine Option, das ist handelbar und er ist 99% lieb. So. Aber sonst, aber das ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass die alle zusammen in einem Raum gehen. Im Moment gibt's ab und an mal ein paar Spannungsfelder zwischen den Flat-Coated Retrievern. Aber das ist immer so phasenweise, finde ich. Also, ne, es gibt dann immer Phasen, da ist es super harmonisch, da sind alle lieb miteinander und dann gibt's mal wieder Phasen, da hat irgendjemand, keine Ahnung, einen hormonellen Umschwung oder irgendwas tut sich und dann gibt's mal ein paar Reibereien, aber alles im Rahmen. Außer eben diese eine Beißerei, die, glaube ich, immer im Kopf bleibt, weil sie halt so exponentiell doll war.
Ja, crazy, kann ich alles nachvollziehen. Wir hatten auch einmal den Fall und bleibt einfach, irgendwas bleibt zurück so. Wenn du es gesehen hast, die dann getrennt hast, 2 Sekunden später war auch irgendwie alles wieder in Ordnung bei jedem Einzelnen. Das finde ich dann auch immer erstaunlich. Denke immer so, ey, verrückt, ihr habt euch gerade geprügelt und jetzt chillt ihr schon wieder so euer Leben. Aber war das schon immer dein Plan, mit so vielen Hunden irgendwie da kommunartig mit deiner Familie auf einem Grundstück zu wohnen?
Also ich glaube, wenn man die kleine Hanna gefragt hätte, auf jeden Fall. Also ich war ja wirklich schon immer mit vielen Hunden unterwegs und obwohl ich selber mit 10 erst meinen eigenen Hund bekommen habe, den Oscar, war das für mich das Nonplusultra. Ich war den ganzen Tag bei Leuten mit Hunden unterwegs, habe Hunde zum Gassigehen eingesammelt. Sag immer, die jüngste Dogwalkerin Deutschlands wahrscheinlich. Ich bin dann mit 5, 6, 7 großen Hunden alleine durch die Felder spaziert. Und das war schon irgendwie ein bisschen Bestimmung. Und jetzt habe ich Gott sei Dank einen Freund, der das auch alles so wunderbar mitträgt und da auch seine Leidenschaft drin gefunden hat. Und irgendwie hat sich das so gefügt.
Und der nebenbei erwähnt, finde ich großartig vor der Kamera performt, wenn ihr irgendwelche Reels macht. Grüße gehen mal raus. Ich finde ihn hervorragend, wirklich. Ich finde es Weltklasse, wie er es macht.
Super, ja. An dem ist echt ein Schauspieltalent verloren gegangen. Na, jetzt kann er sich bei Instagram ein bisschen austoben.
Total. Du hast eben gesagt, Hauptarbeit oder Hauptaugenmerk ist eigentlich so, die Dynamik die ganze Zeit im Griff zu behalten. Würde ich unterschreiben. Und ich würde es noch ein bisschen erweitern und immer wieder ein Setting bauen, in dem es dann so sicher ist, dass sie halt eskalieren dürfen. Heißt, der Strand, in unserem Fall zum Beispiel für uns alleine, wir sehen, dass da sehr weit keiner ist, dann kann die ganze Meute halt mal rennen und kann da ein bisschen eskalieren, wenn ich weiß, okay, da ist niemand, den es stört. Handhabt ihr das genauso?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, natürlich mag ich alles außerhalb der Brut- und Setzzeit deutlich lieber, weil dann kann man halt auch mal eine Wiese freigeben und auch mal sagen, hier, tobt euch aus, wir haben Gott sei Dank ein großes Grundstück, da können die auch mal setzen und so. Aber ich gucke schon, gerade auch, weil wir Größenunterschiede haben, dass ich halt mir manche rausnehme. Wackel, der sehr bescheiden mit Dynamik umgehen kann, den picke ich mir auch manchmal raus, einfach auch, weil ich Angst habe, dass er sich verletzt mit seiner Ataxie und sich dann irgendwie noch das Genick bricht. Genau, also dass es auf jeden Fall ein sicheres Setting gibt, ne, dass nicht alle auf einmal lospreschen, dass die Kleinen sich zurücknehmen oder ich einen aus der Gruppe rausnehme, der dort vielleicht der Sprenger ist.
Wie gehst du damit um, wenn du irgendwo liest oder Leute vielleicht sogar zu dir sagen, ah, bei so vielen Hunden kann man doch jedem gar nicht mehr einzeln gerecht werden?
Ich glaube, eigentlich kann man jedem Hund sogar, ich würde nicht sagen viel besser, aber sehr gut gerecht werden, weil man die Hunde aus einer ganz anderen Ebene nochmal trifft. Also dieses in der Gruppe zusammen agieren und auf die Vorteile jedes einzelnen Hundes zu erkennen. Also ich habe hier richtige Co-Player im Team, so die mir helfen, ne? Also Elmo, der wirklich, sobald er den Hauch von sexual motiviertem Verhalten erkennt, ist der da und der ist an meiner Seite und guckt, dass dort Ruhe reinkommt und also wenn man dort feinfühlig ist und gut beobachtet, dann filtert man ja auch die Qualitäten der Hunde nochmal auf eine andere Ebene heraus und es sind ja Verhaltensweisen, die sie sonst, wenn sie Einzelhunde oder vielleicht zu zweit sind, gar nicht so ausleben könnten.
Finde ich mega spannend, was du sagst. Beobachte ich so nämlich auch immer wieder. Und es gibt für mich nichts Schöneres, als am Küchenfenster zu stehen, wenn sie nicht wissen, dass ich da stehe und sie im Garten sind und ich sie beobachte in Momenten, in denen sie nicht wissen, dass ich sie beobachte.
Ja. Ja. Das ist so. Das ist so. Und das kann, also ich meine, es gibt ja Leute, die sind viel mit anderen Hunden unterwegs und die gehen Gassi mit mehreren Hunden, und treffen sich. Aber dieses enge Zusammenleben von Hunden untereinander, das ist schon sonderbar und wunderbar. Also es ist ganz, ganz schön, auch wenn es halt nicht immer von Harmonie geprägt ist. Aber hat ja auch niemand gesagt, dass Hunde so viel Harmonie brauchen oder wie die Harmonie definieren. Ne?
Was lasst ihr alles laufen und wo ist der Moment, wo ihr einschreitet und wo ihr anfangt, Konflikte dann doch in der Menschenebene zu regeln?
Also ich lasse, würde ich sagen, 75% laufen und in 25% schreite ich schon ein, weil ich mich auch wunderbar, glaube ich, dadurch positionieren kann und auch sagen kann, so, hey, ich bin auch Teil von dem, was ihr hier macht. Also es kann es mir auch zu Nutzen machen. Und laufen lasse ich aber trotzdem viel, weil ich mich auf die meisten hier verlassen kann. Auch bei Pepe lasse ich das meiste laufen, der ist ja gesichert. Aber wenn ich halt gerade merke, Größenunterschied ist ein Thema, ne? Eddie geht Lasse auf den Sack, irgendwann kommt der Punkt, da sage ich, finish, es reicht jetzt, weil Lasse kann sich körperlich nicht zur Wehr setzen, ne? Und wie weit will es Eddie noch auf die Spitze treiben, der ja wirklich, das sind ja 30 Kilo gegen 10 Kilo. Und Eddie, der dann, weiß nicht, hast du ja bestimmt gesehen, das letzte Video, ja, wie der da
auf den Tod stand und, genau.
Ja. Und also dann greife ich schon ein. Das ist, finde ich, auch fair, wenn man dort einen kleineren Hund zum Beispiel unterstützt, aber auch ein kleinerer Hund, der dem anderen total aus dem Sack geht, den würde ich auch ab einem bestimmten Punkt rausnehmen, weil ich natürlich auch nicht möchte, dass der andere sich so weit hochfahren muss, dass es dann doch irgendwie blöd wird.
Wie ist die Gruppe bei euch gewachsen? Sind die alle so peu à peu gekommen oder habt ihr irgendwann mal mehrere Hunde auf einmal dazugenommen? Wie ist das so alles entstanden?
Also wir waren im Studium schon mit 3 Hunden. Das waren auch so Tierschutzhunde. Den einen haben wir in Griechenland gefunden. Oskar, mein Hund aus der Kindheit, den habe ich auch mit ins Studium genommen. Dann kam irgendwann Elmo aus Bulgarien dazu. Das war so ein klassischer Direktimport. Da, wo sich dann auch meine Meinung so ein bisschen geformt hat, was ich davon halte. Mhm. Dann sind wir nach Potsdam gezogen und dann kam das so, dass hier bei meiner Mama und meinem Stiefvater ja eh schon Hunde gewohnt haben. Dann sind wir irgendwann mit aufs Grundstück gezogen. Und dann gab es eine größere Abgabe im Familienumfeld. Und da kamen dann Pepe und Emil zu uns. Und dann waren es halt 2 auf einen Streich. Und genau, die sind dann bei uns gelandet, weil ich nicht wollte, dass sie noch 3-mal die Besitzer wechseln, weil es beides halt auch nicht die einfachsten Hunde sind.
Das heißt, du hast alles so ein bisschen durch. Du hast gestartet mit einem und dann wurden es sukzessive mehr. Ab welchem Punkt würdest du sagen, hat es, und das klingt vielleicht ein bisschen komisch, keinen Unterschied mehr in der Anzahl gemacht?
Ich würde schon sagen, ab 3 ist dann auch egal. Es ist halt wirklich die Frage, ich hab ganz krass den Unterschied gemerkt. Wir haben zwischendurch mal kurz übergangsweise nicht hier im Haus gewohnt, sondern in der Wohnung, nur so eine Woche. Armageddon. Niemals. Das ist ein Pain in the Beep. Ja, also weil es wirklich einfach so ein Aufwand ist. Alle Hunde anleihen, alle Hunde rausgehen, dann hast du 5 Leinen, bist am besten noch an der Straße, dann musst du 5 Häuschen aufsammeln. Dann, also es ist wirklich Respekt, der mehr als 3 Hunde hat und in der Wohnung wohnt und auch noch nicht im Erdgeschoss.
Fühle ich auch total. 4 Hunde, erste Etage, Innenstadtlage. Traum. Dann weißt du das hier erst richtig zu schätzen, dass du einfach mal eine Haustür aufmachen kannst, die Hunde mal kurz zum Pipi machen, in den Garten schicken kannst. Game Changer in meinem Leben.
Ja, total, total. Irgendwie im Studium ging es noch, aber auch weil wir halt einen kleinen Garten hinten raus hatten. Aber also ich würde niemals mit der Menge in der Wohnung wohnen wollen. Ich glaube, den Hunden wäre das wurscht, so, aber für mich wäre es zu viele Handgriffe.
Ja, finde ich auch wieder spannend, dass du das sagst. Ich glaube nämlich, mein wäre es auch total egal, wo wir wohnen, aber es wäre halt mein Mehraufwand, den ich nicht bereit wäre einzugehen. Aber spannend, dass du es auch so siehst, dass es den Hunden wahrscheinlich egal wäre, wo sie wohnen.
Ja, denke ich auch, Hauptsache dabei. Also da kommen wir ja auch hier schon zu unserem Thema. Wir haben ja jetzt unsere Jobs gekündigt, das ist auch ganz frisch noch, und ziehen jetzt ab Oktober mit 5 Hunden in den Camper. Für unbestimmte Zeit.
Crazy.
Also, ja.
Also das ist auch. Das können wir an der Stelle vielleicht kurz einwerfen. Ihr wart beide Zahnärzte?
Ja, ja.
Also erstmal mega spannend, dass ihr so viele Hunde habt und nicht in dem Hundebereich arbeitet. Im ersten Schritt würde man ja immer denken, ja, die sind irgendwie Hundetrainer oder Dogwalker oder haben eine Huta oder keine Ahnung was. Irgendwie was in dem Bereich. Gar nichts zu tun. Und jetzt ja ultra spannend, macht ihr nicht mehr irgendwann und geht mal ein bisschen in Camper mit allen Hunden.
Ja, einfach in Camper.
Kann ich dir auch schon sagen, das wird super spannend. In meiner Bauzeit hier haben wir im Wohnwagen gewohnt mit 5 und dann 6 Hunden.
Wow.
Ja. Da bekommt auch das Wort Dreck nochmal eine andere Bedeutung.
Das glaube ich. Wir hatten es mal 2-3 Wochen im Urlaub. Man wird routiniert in seinen Handgriffen, aber das ist heftig. Gerade wenn Sand ins Spiel kommt.
Ja, das Coole und das, was ich an dieser Zeit niemals missen möchte, ist diese Nähe, die da entstanden ist und dass du Konflikte nicht mehr durch Raum lösen kannst, weil Raum ist einfach nicht da. Du musst die Konflikte auf begrenztem Raum lösen und das hat mir gezeigt, das funktioniert.
Ja, das ist total krass und ich muss sagen, wir sind in den Urlauben im Camper immer so eng zusammengerückt. Wir hatten solche Fortschritte auch mit Peter und mit seinen Themen. Weil wir einfach so eng waren. Die Hunde waren entspannt, die lagen den ganzen Tag draußen, Ruhe, Themen waren kein Problem mehr, die haben sich hingelegt, die waren einfach so glücklich über diese Nähe.
Und da schreibe ich auch wieder alles. Immer wenn ich hier auf dem Hof irgendwo arbeite oder irgendwas mache, liegen die Hunde einfach gechillt rum, weil sie dabei sind. In Situationen, wo ich von ihnen verlange, in Anführungsstrichen, dass sie jetzt liegen müssen und ruhen müssen, machen die das auch. Aber das ist immer anders.
Ja, total. Gehe ich voll mit.
Und das ist so crazy, weil ich immer denke, ey, wenn du einfach mit ihnen gemeinsam das Leben lebst und sie einfach dabei sind, dann checken die total, in welchen Momenten was angesagt ist.
Ja, voll. Total. Man ist auf einer Welle einfach. Man ist sozusagen gleichzeitig, man ist gleichzeitig aktiv, man schläft gleichzeitig. Ne? Das ist dann wirklich der gleiche Beat.
Total. Jetzt stellt sich mir die Frage, wer gibt bei euch den Beat vor? Oder wie viel gebt ihr davon vor und wie viel taucht ihr aber auch einfach in den Beat der Hunde mit ein?
Boah, ich glaube, da sind wir wieder beim Thema Dynamik. Also wenn hier einer Hunger hat, dann haben plötzlich alle Hunger. Also bei 3 Hunden ging es noch, aber dann hat man halt einen Hund, der dann irgendwann mal so auf die Uhr guckt und sagt so, hör mal. Also normalerweise gestern gab es schon 17:30 Abendessen. Und sagen die anderen, ja, stimmt. Sag mal, dann stehen sie da. Und ja, da muss ja nur einer dabei sein und der diese Dynamik entfasst. Und dann, ja gut, dann bin ich halt mittlerweile auch so, ach komm, ist jetzt auch egal, dann gibt's jetzt halt Essen, habe ich meine Ruhe. So, ne, warum soll ich das jetzt noch aussitzen? Die haben eh den längeren Atem.
Wieder ultra spannend. Und da schreibe ich auch wieder zu 100%. Glaubst du, man wird mit mehr Hunden gelassener und pocht nicht mehr so auf Regeln, die man irgendwie glaubt, von außen einhalten zu müssen, weil das eine Struktur vorgibt, ja, oder weil das wichtig ist, wer hier der König ist oder keine Ahnung was?
Ja, so doll. Und ich glaube, es ist sehr gesund sogar, weil ich manchmal dieses exzessive Deckentraining, Platztraining und so ist ja fein und macht das mit deinem Aussie, ist okay. Ne, aber einmal könnte man das jetzt darauf schieben, dass es, ja, es sind einfach zu viele, man kriegt es eh nicht mehr gemanagt, aber doch könnte ich, also wenn ich das wirklich wollen würde, dass alle auf einer Decke bleiben und ich das durchexerzieren würde, dann würde ich das auch hinkriegen, habe ich aber keinen Bock drauf und es ändert nichts. Es ändert überhaupt nichts daran, ob meine Hunde in den Situationen, in denen ich sie zur Ruhe kriegen möchte, ruhig werden. Dann stehe ich auf, gehe und dann legen die sich auch irgendwann hin. Warum soll ich die jetzt, ob die Pfote runter von der Decke geht, dann noch, nee, du probierst mich hier gerade zu verarschen, deine Pfote ist von der Decke unten. Sag mal.
Jetzt sind wir an so einem Punkt, ja, da habe ich dich neulich angeschrieben, weil du was in deiner Story, ja, glaube ich, geteilt hast, wo ich gesagt habe, ach crazy, ist hier genauso und das hat bei mir so lange gedauert, bis ich es verstanden habe. Du hast einen Hund dabei, der fiebt, wenn du Essen fertig machst.
Ja.
Und was war deine Lösung?
Ja. Ja, es war anders als erwartet. Ich habe lange gedacht, so, nee, also alles, was mein bisheriger Kenntnisstand ist, so, ja, wenn der Hund fiebt, dann muss ich das aussitzen, dann muss ich warten, bis er ruhig ist. Also ich weiß natürlich, dass das sehr theoretisch ist, aber ich habe dann wirklich geguckt, weil es nicht besser geworden ist und Wackel halt da auf, wie gesagt, immer den längeren Atem haben wird. Das wird sich nie ändern. Das ist ein Terrier.
Ja.
Der macht das meinetwegen 12 Stunden lang, wird der vor dem Napf bellen. Also da bin ich noch dreimal arbeiten gewesen zwischendurch. Und dann habe ich ja geguckt, okay, das kann nicht das Rätsels Lösung sein. Ich möchte aber, dass es besser wird, weil es mich stresst. Und dann habe ich einfach mal probiert, so ein bisschen rauszuzoomen und zu gucken, was könnte der Grund sein? Ich meine, wir haben ja viele Hunde, es wird wuselig, wenn gefüttert wird, alle sind in der Erwartungshaltung. Und wenn ich jetzt mal annehmen würde, seine Erwartungshaltung ist nicht das Hauptaugenmerk, sondern eigentlich eher die Verunsicherung, die vielleicht auch aus seiner Ataxie gewachsen ist, dass er zu kurz kommen könnte. Wie wär's denn, wenn ich ihm jetzt einfach mal kurz das Gefühl vermittle, ich nehme ihn wahr? Und dann habe ich ihm wirklich ein Stück von dem Futter gegeben und der Hund war entspannt. Ich habe nicht den Napf voll gemacht. Ich habe wirklich einfach gesagt so, guck mal, Wackel, ich habe es mitbekommen. Du hast gerade Angst, vergessen zu werden. Chill. Und es hat so ein Wunder bewirkt, weil er gemerkt hat, ach krass, okay, ja, sie hat mich gesehen. Sie hat mich gesehen. Ja, und das hat sehr geholfen.
Was ich daran so krass finde, und darüber habe ich jetzt echt, ich weiß nicht, wie lange es her ist, vielleicht eine Woche oder so, ne? Kann das sein? Ungefähr so.
Ja,
die ganze Zeit drüber nachgedacht, warum wir im ersten Schritt, in der breiten Masse, es gibt bestimmt Ausnahmen, aber warum wir im ersten Schritt immer erstmal probieren, Verhalten zu regulieren und es als in Anführungsstrichen schlecht einzukategorisieren und oh, hier geht's gerade um was und das müssen wir ausdiskutieren und der Hund muss einfach damit aufhören. Und,
ja,
und warum wir nicht diesen Switch in unserem Kopf schaffen, dass der erste Impuls ist, ey, warte mal, der hat gerade irgendein Bedürfnis und es kostet mich ja gar nichts, das Bedürfnis kurz zu sehen, zu befriedigen, wie auch immer, und schon ist die Welt wieder in Ordnung.
Gerade wenn es um so ein Thema wie Fütterung geht, das ist so ein Grundbedürfnis. Warum verkommt, also das ist so eigentlich grausam, wenn man sich das überlegt. Es bleibt vor deinem Napf liegen und warte auf die Freigabe. Wie krank. Eigentlich wie krank. So, wenn man es so runterbricht. Ja. Und das heißt trotzdem nicht, dass mir der Hund in den Napf springen muss und respektlos mir gegenüber werden darf. Aber trotzdem ein bisschen dort den Druck rausnehmen, wo es nicht nötig ist. Und das ist halt in so vielen Punkten, glaube ich, so, wenn du sagst, man wird nachsichtiger in der Mehrhunderhaltung. Ja, weil warum, wo brauche ich wirklich Druck? Mhm. Wo muss ich wirklich mal sagen, bis hierhin und nicht weiter? Und wo kann ich sagen, komm, leben und leben lassen? Und eigentlich wollen wir hier eine coole Zeit haben.
Yes. Und ich finde, das Spannende daran ist, umso mehr man da eintaucht, umso mehr stellt man einfach fest, ey, ich kann hier fast alles laufen lassen.
Ja, ist so. Und ja, das ist einfach, und da denken manche immer so, wenn sie so kommen, so, wenn Besucher und der Hund liegt auf der Decke und der liegt, deren Hund liegt die ganze Zeit auf der Decke und meine wuseln hier rum und dann liegen sie mal da, dann liegen sie mal da, dann kommen sie mal auf den Schoß. Ist mir, warum nicht? Warum nicht?
Crazy.
Also, ja, ich bin nicht laissez-faire, muss man auch sagen. Also, ich...
alle hören uns ja nur, die sehen uns ja nicht. Ich nick die ganze Zeit, weil ich alles 1:1 unterschreiben würde. Ich bin auch wirklich gar nicht laissez-faire. Und es gibt hier Regeln, die setze ich durch, weil mir die wichtig sind. Und man rennt hier nicht, wenn man aussieht wie ein Matschknubbel, dann springt man nicht in mein Bett. Und also es gibt so Dinge, die macht man hier einfach nicht. Aber an ganz vielen anderen Dingen denke ich mir, ey, bitte, wenn es dich gerade glücklich macht, ey, mach es einfach.
Ja, und da kommt man halt mit vielen Hunden an viele Punkte, wo man einfach sich selber extrem reflektieren muss. Zum Beispiel jetzt Thema Emil. Den haben wir ja übernommen. Der hatte mehrere Besitzer. Der hat ein Thema mit Stubenreinheit schon immer. Der ist mittlerweile 4, 5. Und der ist von Anfang an bis heute nicht 100%ig stubenrein. Gerade wenn unsere Bindung ein bisschen schlechter ist, das ist ein bisschen mein Indikator, macht er häufiger rein. Ist er unsauber. Also wenn, ist es zum Beispiel so, dass er nicht bei uns mit im Bett schlafen darf, manche dürfen mit im Bett schlafen, weil er mir zu wuselig ist. Mhm. Der macht dann nachts unter der Decke, gräbt er sich Gänge und das beeinträchtigt meinen Schlaf. Und da war ganz lange Mitleid bei mir im Vordergrund, dass ich ihn trotzdem habe im Bett schlafen lassen. Aber Ludi hat dann irgendwann gesagt, das funktioniert so nicht. Ich krieg mein Auge nicht zu. Und dann haben wir ihn halt nicht mehr bei uns im Schlafzimmer schlafen lassen. Wurde gleich bei uns bestraft mit, ich mache euch Häuschen rein, ich werde unsauberer, ich hau ab durch den Gartenzaun. Der hat sich dann einfach wie entfremdet so ein bisschen. Und dann muss man natürlich gucken, an welcher Stelle können wir hier wieder miteinander arbeiten. Was macht man, wenn ein Hund ständig ins Haus macht? Schimpft man mit dem? Lässt man es einfach so stehen? Wirft man es weg und trägt ihn raus? Ne? Also wie bei einem Welpen. Oder ist die Ursache wirklich eine ganz andere? So, ne? Also es ist ja nicht so, als wüsste er nicht, dass das nicht soll.
Voll. Das heißt, oder anders, glaubst du, dass man viel schneller mit mehr Hunden auf der Beziehungsebene ankommt und das Problem hinter dem Problem erkennen muss und bearbeiten muss, damit es im Großen und Ganzen funktioniert?
Würde ich total so unterschreiben. Weil hier nimmt dich keiner ernst, wenn du ihn nicht gesehen hast, was hinter dem Vorhang ist. Wenn du anfängst mit dem rumzukeksen, rumzutricksen, das kann der wunderbar machen. Aber wenn du den Hund und den Charakter dahinter nicht gecheckt hast und was eigentlich seine Personality ist, dann wirst du nicht weiterkommen. Dann kannst du ihn auch in diesem ganzen Gefüge nicht einsortieren. Ne, was sein Bestreben ist. Ich muss mal hier kurz den Opi einmal hochnehmen.
Opis haben immer Vorrang. Für alle, die uns nur hören, Opi ist ein kleiner weißer Hund, der auch wirklich aussieht wie ein Opi und er darf hier auf dem Schoß verweilen.
Mit seinen 4 Zähnchen, ne?
Glaubst du, ihr hattet einfach Glück in der Gruppenzusammenstellung oder glaubst du, es ist schon euer ganz bewusstes Darangehen, dass es so funktioniert, wie es funktioniert? Oder glaubst du, dass man einfach alle Hunde zusammenschmeißen könnte und es immer irgendwie funktionieren würde, weil es einfach soziale Lebewesen sind?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, es gibt auch definitiv Hunde, die sich nicht so sympathisch finden und wo es einfach ein Krampf ist, die zusammenzuhalten. Aber ich glaube, auch unsere Gruppenkonstellation war ja eher zufällig. Das war ja nichts, wo wir gesagt haben, oh, der wird jetzt super bei uns in die Runde passen. Der macht uns komplett. Ich würde sagen, wir haben nur extrovertierte Hunde, die gerne gesehen werden möchten, die sich nicht nur anschließen, die hinterfragen, und wo man sich auch immer wieder ein bisschen beweisen muss oder so. Also ich habe jetzt niemanden, der mich angemeldet und sagt, ich mache alles, was du willst und du bist total toll und nee, würde ich mir manchmal wünschen, dass ich jemanden, so einen Hund hätte, ne, so einen, der, ich meine, die sind schon entspannt so, ne, also sind halt Retriever, ja, ne, aber die haben auch alle eine Meinung, ne, und ich glaube, das hat schon viel mit Management auch zu tun und auch ein Regelwerk auszusetzen, unter dem die Dinge laufen sollten. Für unser menschliches Zusammenleben. Also ich glaube, wenn man die jetzt so, keine Ahnung, alle in Shelter sperren würde, dann würden die sich auch arrangieren, aber vielleicht unter anderen Bedingungen, wie wir sie hier im täglichen Leben mit ihnen verlangen.
Warum glaubst du, haben alle eure Hunde eine Meinung? Also das kann ja kein Zufall sein, dass alle Hunde, die bei euch auf dem Grundstück mitwohnen, eine eigene Meinung haben.
Raum für Entfaltung, würde ich sagen. Also ich möchte Hunde, die mitdenken. Ich möchte Hunde, die hinterfragen. Ich möchte nicht, dass hier wir sind nicht beim Militär. Ich möchte so einen Umgang nicht. Und dafür sind die, glaube ich, auch genetisch einfach nicht gemacht. Am ehesten könnte man das auch mit Pepe machen, aber du sagst, ich sag ja, okay, ich ach, das ist ein Käfig irgendwie. Also, aber ich guck schon, wo die ihre Schlüsselqualifikation haben. Und ich probiere, die auch zu bestärken, wie man das vielleicht auch, ich habe keine Kinder, aber vielleicht auch, wie man das bei Kindern macht. So, ne, dass man sagt, ey, du kannst toll malen, das finde ich gut, hier hast du nochmal Jackson-Kleider, keine Ahnung.
Cool. Wie, wenn ich jetzt zuhöre und mir so Gedanken mache und mich frage, was sind denn so die Sachen, die mein Hund richtig gut kann, wie erkenne ich das denn?
Also ich glaube, wenn man wirklich beobachtet, wie er sich im sozialen Gefüge verhält, zum Beispiel beim Gassigehen, ist es einer, der mir was anzeigt? Ist es jemand, der coole Sachen entdeckt, der vielleicht auch mal neue Ideen mit reinbringt, mir einen Weg vorschlägt, mir was eine tolle Riechstelle hat, also Augen dafür entwickeln, was der Hund tagtäglich macht. Wie verhält er sich im Umgang? Ist er einer, der Dynamik rausholt oder Dynamik reinbringt? Und Dynamik reinbringen ist ja auch nicht immer per se falsch. Mhm. Das ist für uns halt immer so abgestempelt. So, der ist viel zu hyper und so weiter und so fort. Und in erster Linie ist es ein agiles Tier, das erstmal Bewegungsfreude hat und Funktionslust und ist ja erstmal schön. So. Ne, lass den doch mal rennen. Ne, ist halt die Frage, zwickt er jetzt den nächsten in den Hintern? Ist natürlich eher doof. Oder initiiert er eigentlich gerade ein schönes Rennspiel? So.
Da bin ich auch wieder total bei dir. Ich liebe es zum Beispiel, mit meinen Hunden Fahrrad zu fahren. Ich liebe das. Und dafür brauche ich einfach, dass die dann agil sind, Bock auf Rennen haben, Bock auf Dynamik haben und da mitgehen. Ich sehe, ihr geht viel mit denen joggen. Ist ja im Prinzip dann das Gleiche. Nur, dass ihr halt sportlicher seid als ich, aber...
Ach, schaffst du auch noch.
ich glaube sehr fest daran, dass gemeinsames Laufen verbindet. Das ist ja so ein Satz, den man schon öfters gehört hat. Glaubst du das auch, dass gemeinsame Ausflüge, gemeinsam etwas erleben, gemeinsam irgendwo hingehen, gemeinsam wieder zurückkommen, dazu beiträgt, dass man als Gruppe besser funktioniert?
Absolut, das hält uns so zusammen. Also wenn wir jetzt nur mit denen auf dem Grundstück leben würden und nichts mit denen erleben würden, ich glaube, wir würden uns verlieren. Weil jeder macht dann ja doch so sein eigenes. Beim Laufen ist man verbunden. Und ob das jetzt Joggen oder Gehen ist, ist ja Wumpe. Aber dass man halt wirklich gemeinsam entdeckt und nicht nebenbei am Handy ist oder noch telefoniert oder... also man merkt es ja auch, wenn man mit Freunden spazieren geht, dass die Hunde nicht so ganz bei einem sind. Die merken das ja, dass man gedanklich woanders ist. Mhm. Also ist meine Erfahrung einfach. Ich finde das oft eher anstrengend, wenn man sich mit Freunden zum Gassigehen verabredet, weil ich weiß, meine unsichtbare Leine ist dann halt ein bisschen lockerer, ne? Und klar kann ich mich trotzdem bis zu einem bestimmten Punkt auf die verlassen, aber ja, wird schon hier mal ein bisschen der Radius vergrößert, was sonst nicht der Fall ist oder so, ne?
Total, bin ich auch wieder bei dir. Ich liebe es, mit denen alleine unterwegs zu sein, weil dann ist der Fokus auch einfach bei den Hunden und man ist gedanklich auch einfach komplett bei ihnen und nimmt viel mehr Dinge wahr, die man sonst einfach gar nicht wahrnehmen kann.
Ja, total, total. Und dann hat man ja auch immer so kleine Challenges, die finde ich total wichtig und schön, wie entgegenkommender Verkehr, Fahrräder, Fußgänger und das ist so... ungemein schön dann zu wissen, ey, die finden es gerade wichtig, was ich sage. Die finden es total wichtig, dass ich jetzt sage, komm, wir machen alle Platz, weil die wissen, ich habe recht. Die sehen, das ist sinnvoll. Die sehen, ich passe auf die auf. Und das verbindet extrem.
Bin ich wieder bei dir. Und ich liebe diesen Moment, wenn dir Fahrradfahrer entgegenkommen, du da alle deine Hunde zu einer Seite nehmen kannst, die Fahrradfahrer daran vorbeifahren können und du siehst in ihren Augen, dass sie gar nicht so richtig glauben können, was gerade passiert. Und dann gucken dich an und sagen, ah ja, wow. Und du denkst so, nee, normal.
Ja,
Hast du das auch, dass du das Gefühl hast, wenn du mit so vielen Hunden unterwegs bist, dass ihr euch doppelt gut benehmen müsst, weil ihr mit Vorurteilen kämpfen müsst?
Absolut, natürlich. Also wirklich, das ist ganz, ganz unangenehm. Und deshalb auch noch ein zusätzlicher Punkt, warum wir lieber laufen, wo uns keiner auf den Sack geht. Ich würde behaupten, wir haben die Hundegruppe ziemlich gut im Griff. Ne, wir sind rücksichtsvoll, ich leine an bei Gegenverkehr, egal wo. Es kann immer sein, dass einer irgendwie mal die Gruppe sprengt, würde ich nie die Hand für ins Feuer legen. Und trotzdem hat man dann Leute, die einen filmen, fotografieren, die irgendwie denken, wir machen was Illegales. Und das ist irgendwie, also man ist immer im Fokus. Und wir sind ja, halten uns ja an die Regeln und gehen gemeinsam. Und es ist trotzdem einfach sehr, sehr nervig und man meidet Menschen und Gegenverkehr. Vor allem Gegenverkehr ohne Hund.
Geht ihr aber auch mal ganz bewusst mit Hunden zum Beispiel in die Stadt oder so? Geht das mit euren Hunden?
Ja, voll. Also gestern waren wir bei Freunden, da haben wir uns 3 rausgepickt, die wir mitgenommen haben. Immer wenn wir irgendwie in ein Restaurant oder so gehen, wechseln wir ein bisschen durch und nehmen andere Hunde mit, weil ich glaube, das auch wichtig ist, weil wir auch stabile Alltagsbegleiter wollen, die das auch kennen und für die das nicht ein totale Blackbox ist, mal mit ins Restaurant zu gehen.
Hast du ein schlechtes Gewissen, und vielleicht frage ich jetzt, weil das selber bei mir ein Thema ist, hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du dann so 3 rauspickst und die anderen zu Hause lässt?
Ja, deshalb habe ich gestern auch andere einzelne Hunde mit aufs Feld genommen, weil die ich abends nicht mitgenommen habe. Also ich probiere schon, das dort so reinzuteilen, dass hier niemand zu kurz kommt und dass hier niemand bevorzugt wird. Und ja, also schon, ja schon. Also ein bisschen schlechtes Gewissen. Auf der anderen Seite weißt du ja auch, die anderen sind nicht komplett alleine und die sind auch mal dran. Aber ja klar, die wollen ja alle mit. Die würden ja am liebsten immer alle dabei sein. Egal wohin.
Hast du einen Lieblingshund?
Hast du das gerade gefragt?
Ja.
Nein. Also ich muss schon sagen, ich liebe den Wackel schon sehr. Aber irgendwie hat ja jeder Hund hier irgendwie so seine Bedeutung und seine Geschichte und seine Qualifikation. Wackel ist halt unfassbar präsent und der befriedigt so ein menschliches Bedürfnis in mir, angehimmelt zu werden. Und das kann der Wackel toll. Das kann der toll. Der ist so, der freut sich, wenn man kommt, der ist so richtig so, legt dann die Ohren zurück und dann wackelt das Schwänzchen und ach, das ist ganz zauberhaft. Ne? Und so ein Elmo, den finde ich auch mega süß und den liebe ich auch und er ist total gut für uns als Gruppe, aber der liegt den ganzen Tag am liebsten unterm Wohnzimmertisch und hat seine Ruhe und ist halt nicht so präsent. Und wackel ich ihn schon, ja. Also, ja, gibt hier schon Unterschiede, aber nicht so, dass ich einen am liebsten habe. Ich würde hier für jeden mein Cent geben und schwierige Frage, ja.
Voll, frage ich, weil es bei mir ganz lange so war, dass ich in der Tat einen Lieblingshund hatte.
Ach, krass, ja.
Und jetzt aber, so über die letzten 2 Jahre, würde ich sagen, an jedem Hund irgendeine Sache so extrem gelernt habe zu lieben, dass ich es gar nicht mehr auseinanderhalten kann.
Ach, geil. Ja, schön. Ja. Schön.
Hat ein bisschen gedauert, aber...
Ja, also ich glaube, man möchte eigentlich immer den unkompliziertesten, am liebsten immer mit dabei. Also war für mich so, wenn wir jetzt irgendwie unterwegs sind, dann am liebsten der gesellschaftskonform. der keine anderen Leute anpöbelt, der nett mit allem und jedem ist. Ja, aber das ist dann für mich halt auch nicht automatisch der Lieblingshund. Also, ne? Aber ja, ich verstehe es total. Was war das für ein Hund, der Lieblingshund war?
Das war mein Border Collie Rüde. Und ja. Der war mir einfach so gefühlt immer am nächsten, weil der auch einfach extrem viel abgenommen hat. Der hat diese ganze Gruppe hier für mich gemanagt, der hat alles zusammengehalten, der hat Konflikte gelöst. Und im Prinzip, wenn andere Hunde in die Gruppe reingerannt sind, dann ist der so einen Schritt nach vorne gegangen. Und der hat so...
Das ist ein Satellit, ja.
Und ich wusste einfach, ey, nice, solange der dabei ist, entspannt. Nicht entspannt im Sinne von, ich brauche mich hier um gar nichts kümmern, aber da war einfach so ein bester Buddy immer an meiner Seite. Der
mega.
So. Und dann, weiß ich nicht, habe ich eine andere Hündin, die ist halt ein bisschen sensibler und dann habe ich mir, boah, ist das anstrengend mit der und dann will die immer dahinter mich und so. Und heute habe ich die halt nochmal ganz anders kennengelernt und denke mir so, nein, wie geil ist das denn? Die kann sich auch mal zurücknehmen, die geht nicht immer nach vorne. Die so. Und so ist das bei jedem so ein Puzzlestück irgendwie.
Total, total. Ja, und das muss man halt zu jedem wirklich ganz genau hingucken. Was kann der? Was kann der uns als Gruppe?
Glaubst du, dass das der Schlüssel ist zum Erfolg, dass wenn man einfach bei jedem sieht, was er wirklich gut kann und wo der Mehrwert für die Gruppe dann ist?
Ja, ich glaube, es ist schon sehr wichtig. Also es ist auf jeden Fall wichtig, jeden Hund individuell zu betrachten und nicht nur das Gesamtgefüge, weil das, wenn man das erkannt hat, was der Hund für einen Vorteil hat. Weil eigentlich will ja jeder seine Position finden. Mhm. Jeder will ja eine Bedeutung haben für die Gruppe. Ist ja nicht so, dass da einer sagt, ich bin jetzt hier der Klassenclown und mache nur Scheiße den ganzen Tag, weil mir langweilig ist oder so. Jeder will ja in der Gruppe irgendeine Bedeutung spielen. Und ich glaube, wenn man das erkannt hat, dann ist man schon mal so viele Meilenschritte weiter, wenn man das rausgefunden hat und stärken kann.
Wie schafft ihr das, in der Gruppe dafür zu sorgen, dass jeder zu seinem Recht kommt? Also nehmen wir mal so das Beispiel Gassi gehen. Ich habe halt Hunde, wenn die das machen könnten, wie die wollten, würden die eine Stunde an derselben Stelle stehen bleiben und sich da festschnuppern, während andere schon tapsend neben ihnen stehen und sagen, ey, wir wollen weiter. Wie schafft ihr das, da so eine Balance reinzukriegen?
Also ich glaube, vom Energielevel sind auf jeden Fall alle relativ ähnlich. Also da gibt's nicht so krasse Diskrepanzen zum jetzigen Zeitpunkt. So auch was Joggen und so angeht, ne? Also da ist jetzt niemand, der total trantütig ist. Ja, und dann ist es natürlich immer das schwächste Glied, ne? Also es ist halt wirklich so, wir richten uns nach dem, der am wenigsten kann. Und wenn der Opi mitgeht und der halt einfach mal 3 km/h langsamer läuft als alle anderen, dann haben alle anderen auch langsamer zu gehen.
Yes.
Wir sind eine Gruppe. Yes. Einer für alle für einen.
Ja. Nice. Ich sag halt immer, wenn wir mit allen unterwegs sind, sage ich entweder immer, ey Freunde, Suki ist alt, oder ich sag immer, Peace hat kleine Beine. Wir müssen heute ein bisschen Rücksicht nehmen, so, ja?
Ja, ist so. Ja,
harter Cut so, aber in eurem Instagram-Dingsbums, ich weiß nicht, wie das heißt, unter eurem Bild, steht was ich richtig cool finde. Da steht nämlich, Tierschutz ist sexy.
Ja!
Warum steht das da?
Make Tierschutz great again, so könnte da ausstehen. es ist einfach so krass in den Verruf gekommen. Und nicht nur es ist so viel Scheiße passiert, gehe ich voll mit. Ich glaube, das Thema ist in der Hundebubble ja auch kein Geheimnis. Massenweise Direktimporte, weil süße Welpen importiert wurden, die dann zu riesigen Herdenschützern rangewachsen sind. Gibt's ja tausende Geschichten, die in die Richtung münden. Und das wurde so in den, ach mal Opi.
So, auch geil, so, er ist genervt, oh Mann, Opi, aber in dem Moment beugte sie sich schon runter, nahm ihn auf den Schoß und himmelte ihn an.
Dieser Typ, ey, der ist so fordernd.
Nee, merkt man gar nicht, finde ich.
Ja, und das ist einfach so kaputt gemacht worden und es macht es noch schwieriger. Dieses Arbeiten gegen Sintmühlen und gut gemachter Tierschutz ist halt einfach krass viel Arbeit, krasse Selektion. Und ich glaube, was jetzt gerade für eine Bewegung passiert, ist gut. Gibt jetzt so Influencer, die auch viel mit Tierschutzthemen machen und auch in eine gute Richtung. Aber es entstehen wieder Kluften. Große Kluften, jeder Hund vom Züchter ist ein Hund, dem ein Zuhause genommen wird, bla bla bla. Ich kann es nicht mehr hören, weil was bringt denn das? Was bringt das, wenn wir so heftig polarisieren? Und klar, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Designerrassen und Multipoos und keine Ahnung. Also es ist halt... Also wirklich ein Thema, weil es mich extrem aufregt, wie du vielleicht merkst. Also da ist halt einfach viel falsch gelaufen in den letzten Jahren und ich möchte, dass es so wird, dass wir eine gute Aufklärung betreiben guten Tierschutz machen, wo die Leute über jede Eventualität ist nie möglich, aber aufgeklärt sind, was passieren kann. Dass wir Leute finden, die sich committen, auch wenn es schwierig wird. Und aber auch an einem Punkt sagen, okay, das ist nichts für eine Vermittlung, das kann nicht klappen. Weil auch wenn ein Hund vermittelt ist, kann es Situationen geben, wo der dann weitervermittelt werden muss. Und wohin? Mhm. Wohin?
Bin ich wieder zu 100% bei dir. Woran liegt es deiner Meinung nach? Wir wollen ja alle unterm Strich hoffentlich das Gleiche. Wir wollen, dass es Tieren besser geht, als es ihnen aktuell geht, wenn wir anfangen, Tierschutz in welcher Form auch immer zu betreiben.
Ja.
Das heißt, wir haben irgendwie diesen kleinsten gemeinsamen Nenner. Warum entstehen da trotzdem so krasse Kluften? Warum entsteht da so ein Streit? Menschen reden nicht mehr miteinander. Menschen können noch nicht mal zu mir in den Podcast kommen und miteinander auf dieser Plattform aus zwei unterschiedlichen Positionen darüber reden, weil da so viel Emotionalität dazwischen ist, dass man das Gefühl hat, es geht gar nicht mehr um die Sache, sondern um irgendwas anderes, aber ich kann es nicht greifen.
Ja, was könnte das sein? Also ich glaube, prinzipiell sind Leute, die sich bewusst für einen Hund vom Züchter entscheiden, halt der Meinung, sie wollen nicht die Wundertüte. Sie haben für sich genug Gründe, warum sie sich für einen Hund vom Züchter entscheiden. Im besten Fall ist es nicht nur die Optik eines Hundes. Das ist erstmal okay. Und da würde ich jetzt auch erstmal nicht unterstellen, das ist reiner Konsumgedanke, sondern es ist ein Lebewesen, mit dem man die nächsten 10, 15 Jahre verbringt. Und ich finde, es ist eine Zumutung, wenn man jemandem und auch anmaßend jemanden zu sagen, ey, Moment, warum hast du keinen Hund aus dem Tierschutz genommen? Mhm. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist die Fraktion Tierschutz, die, glaube ich, ganz oft die Brille aufhat, jeder Hund vom Züchter nimmt einem Hund aus dem Tierschutz den Platz weg und Adopt Don't Shop und es gibt so viele tolle Hunde im Tierschutz, pipapo. Ja. Es gibt viele tolle Hunde im Tierschutz und ich glaube auch, wenn man sich mit dem Thema so intensiv auseinandergesetzt hat, wie wir beide jetzt vielleicht, dann kann jeder seinen passenden Hund im Tierschutz finden. Und das ist ja auch das, was ich probiere in meinem engeren Umkreis zu machen. Ey, wir gucken mal, ob wir einen im Tierschutz finden. Vielleicht gibt es den passenden für dich, ja. Aber das zu selektieren und auch zu begreifen, wenn man zum Beispiel Ersthundebesitzer ist oder vielleicht sich gar nicht in dieser Bubble bewegt wie wir, also das sind ja so viele Nuancen, die da reinspielen, einen guten Tierschutzverein zu finden, zu checken, was es alles für Bestimmungen gibt, dass es Traces gibt. Also zwei Hunde von uns sind damals aus Unwissenheit, obwohl ich wirklich viel mit Hunden zu tun habe und auch damals schon vor 6, 7 Jahren in der Hundebubble war, sind ohne Traces nach Deutschland eingereist. Weil ich dachte, ach ja, die sind ja aus dem Tierschutz. Woher soll man es wissen? Ja klar, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und pipapo, aber es ist ja schon so, dass ganz viel Informationsrückstau gibt, der gar nicht so geläufig ist vielen Leuten.
Wie müsste das sexy aussehen, damit das viel gesellschaftsfähiger wird?
Ich glaube, erstmal gute Vermittlungen. Also wirklich gucken, welcher Hund passt, Pflegestellen gut besetzen und vielleicht auch unbequeme Entscheidungen treffen und zu sagen, ey, der Hund, der passt einfach nicht in einen Alltag, in einem deutschen 0815 Haushalt. Und dann auch sagen, ja, das kann nicht gut sein. Und dann einzelne Schicksale vielleicht auch, ja, weiß ich nicht, dort vielleicht zu sagen, okay, es tut mir total leid, ich kann dir nicht helfen, aber einfach um der großen Masse, die vielleicht gut vermittelbar ist, einfach den Weg nicht voller Steine zu legen. Weil wenn nur noch Verrückte und Bekloppte und verrückte Knallköpfe aus dem Tierschutz unter den Leuten sind, die dann alle in Tierheim landen, wie soll denn da irgendjemand noch eine differenzierte Meinung zu Tierschutzhunden haben? Also es ist ja wirklich, ja, selektive Wahrnehmung dann auch.
Glaubst du, dass sich die Sache an sich geändert hat oder glaubst du, dass wir nur durch die sozialen Medien heute einfach viel mehr mitbekommen?
Ich glaube, die Sache hat sich durch die sozialen Medien geändert, aber auch einfach, weil viel leichter Tierschutzhunde vermittelt wurden über soziale Medien. Also lass mal so einen Welpen 300.000 Mal geteilt werden. Irgendjemand findet sich, und wenn es Oma Erna ist, und Oma Erna ist dann völlig überfordert. Und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf.
Wo ist dein Platz gerade in dem ganzen Ding? Ihr fahrt ab und zu nach Polen, ihr besucht da euer Partnertierheim. Was macht ihr sonst so?
Genau, also wir sind ja noch ein kleiner Verein und beschränken uns auf das eine Tierheim in Polen. Ich glaube, das hilft mir sehr gut, die Energie zu kanalisieren, weil Tierschutz ist sehr erdrückend oft. Gerade wenn man überall probiert zu helfen, und dann ist es ein Fass ohne Boden, das weiß ich. Aber für dieses eine Tierheim probiere ich einfach mein Bestes zu geben, dass ich dort den Schützling dort raushelfe, für die es realistisch ist auf jeden Fall. Und ich mache dort Social Media und Vermittlungsarbeit für Telefonate, Aufklärungsgespräche, und probiere halt wirklich herauszufiltern und zu kitzeln, was die Leute bereit sind zu geben, wie sehr sie intuit sind, was sie für Erwartungen an die Hunde haben. Und im besten Fall probiere ich ihnen alles zu erzählen, was alles scheiße und schief laufen kann, dass sie sich im besten Fall dagegen entscheiden, wenn sie irgendeinen Zweifel haben daran. Weil das darf nicht passieren, es sollte im besten Fall nicht passieren, dass ein Hund 2-3 Wochen oder ein halbes Jahr in der Familie ist und die dann den Flint ins Korn schmeißen.
Warum in Polen? Warum kein Tierheim in Deutschland? Höre ich jetzt schon wieder den einen oder anderen irgendwo sich selber fragen oder irgendwo hintickern, wenn er das hier gehört hat?
Also, da mag es jetzt auch andere Stimmen geben. Ich fahre auch tatsächlich morgen in ein Tierheim in Deutschland. es gibt schon große Unterschiede. Also das Tierheim in Polen, man fährt eine Stunde über die Grenze und dann hat man einfach andere Dimensionen. Also Hunde, die dort, 90 Hunde, die von 3 Leuten betreut werden, da ist satt und sauber die Devise. Die sitzen teilweise auf 4 Quadratmetern und das über 6 Jahre hinweg. Die Gassigänger kommen maximal 2-mal die Woche. Das sind dann ungefähr 5-6 Personen, die dann 5-6 Hunde rausnehmen. Die anderen, die werden, wenn es gut läuft, alle 3-4 Tage mal kurz für 5 Minuten in den Freilauf gelassen. Sisser. Und das ist einfach kein Vergleich zu allen Tierheimen, die ich in Deutschland kenne, weil die so gut aufgestellt sind, oft mit Gassengängern. Der Betreuungsschlüssel ist oft ein anderer. Und da, ja, ich würde sagen, die Not ist größer.
Und ab nächsten Sonntag übernimmt ihr noch einen weiteren Part. Ihr werdet Pflegestelle.
Ja, genau, genau.
Was macht man da als Pflegestelle?
Ja, vor allem erstmal den Hund nochmal viel besser einschätzen, weil das ist ja immer ein sehr gestagter Moment im Tierheim. Man ist dort, die Hunde sind super unausgelastet, die sind drüber, die haben vielleicht Angst oder Unsicherheiten. Und im häuslichen Umfeld packen die ja nochmal ganz andere Sachen aus. Zum Positiven und auch zum Negativen. Und dann kann man natürlich erst anfangen, die passenden Adoptanten zu suchen und auch mit einer, würde ich sagen, guten Einschätzung, Pros und Cons, und dann die passenden Leute finden für den Hund. Genau.
Nice. Du hast es vorhin aufgemacht, und wenn du magst, gehen wir jetzt so in der letzten Sequenz dieses Podcasts ein bisschen darauf ein. Warum keine Jobs mehr? Warum in den Van? Was ist das Ziel dahinter? Was wird da passieren? Und was können wir davon auf Instagram dann alles sehen?
Ja, Leben, würde ich sagen. Ich glaube, wir möchten ganz viel mit den Hunden erleben. Wir möchten denen die Welt zeigen. Wir steuern Süden und Skandinavien an, je nachdem, wann es wo zu warm und wann es wo zu kalt wird. Und ich denke, uns werden auf der Reise definitiv auch Tierschutzthemen begegnen. Wir möchten das auch auf jeden Fall mit angehen, auf welcher Ebene auch immer. Es ist alles natürlich noch nicht ganz klar. Wir gehen so ein bisschen mit dem Flow. Und für uns ist es, glaube ich, so ein bisschen so eine Seelenreise für die nächsten großen Steps. Was wollen wir später? Soll es ein 3-Seiten hoch sein? Soll es vielleicht ein eigenes, kleines, großes Tierheim sein? Wer weiß, ne? Also das ist so Selbstfindung, würde ich sagen. Und da sind natürlich unsere Hunde ganz eng bei uns an der Seite und gehen diesen Weg mit uns.
Inwieweit glaubst du, spielt das Zusammenleben mit so vielen Hunden, weil man dann ja eh schon nicht gesellschaftskonform im klassischen Sinne ist, da ein bisschen mit rein, dass man auch solche Sachen sich dann einfach traut. Ich kenne so viele, die mehrere Hunde haben und die so, wenn sagen wir mal so out of the box leben, und kein 9-to-5, ohne dass ich das jetzt wertend meine, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in der Innenstadt und immer mittwochs abends den Yogakurs.
Oh, das ist so eine Sichtweise, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Bestimmt, das ist so. Ja, wir machen es anders. Alleine, ne, wie absurd das ist, dass man mit so vielen Hunden in so jungen Jahren zusammenlebt und eigentlich schon so viel Verantwortung auf der einen Seite hat, aber auf der anderen Seite so viel mehr auch erlebt und macht, finde ich. Also wir haben in unserer Studienstadt in Dresden so viel mehr von der Umgebung erlebt und gemacht und waren immer auf Achse, obwohl da manche Leute in der Stadt gewohnt haben, seitdem sie klein sind, und haben mehr gesehen. Ja, also ich glaube, wir haben schon, man ist aktiver, man möchte mehr erleben und die Hunde sind halt auch extrem im Hier und Jetzt und man will die Zeit mit denen nutzen.
Woher kommt all euer Wissen? Also wir haben schon gesagt, ihr seid keine Hundetrainer, ihr habt da irgendwie nichts in die Richtung gemacht, aber es funktioniert ja. Ist das der Beleg dafür, dass wir Hundetraining und all das gar nicht brauchen?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, Hundetraining und Bildung ist extrem wichtig. Und auch ich lese Bücher und ich habe auch immer wieder Aha-Momente. Und das wäre einfach hochnäsig zu sagen, nee, also ich brauche das nicht. Weil das stimmt nicht. Jeder kann sich weiterbilden. Und es gibt so viele Perspektiven, die dieses ganze Universum Hund ja einfach nochmal von anderen Seiten beleuchten. Und da sollte sich auch jeder, der schon 20, 30 Jahre Hundeerfahrung hat, nicht rausnehmen. Also ich glaube, Weiterbildung ist so wichtig und sich auch wissenschaftlich fundiert weiterbilden und nicht, weil irgendein Hans und Franz irgendein Bauchgefühl hat. Und ja, Bauchgefühl ist eine super Basis, dass man ein gutes Gespür für Umgang mit Hunden hat und gut beobachtet und sich Zeit nimmt und hinschaut. Aber Bildung, it is. In so vielen Lebenspunkten. Bildung, Weiterbildung.
Sehr gut. Was ist das Schönste und für dich Wichtigste, was du von den Hunden gelernt hast?
Harmonie braucht Konflikte. Und Konflikte nicht scheuen.
Warum?
Weil es, glaube ich, wichtig ist, dass Hunde Konflikte austragen dürfen. Und das kann man auf so viele Ebenen im Leben mitnehmen. Ob das jetzt bei der Arbeit ist, in der Partnerschaft und sonst so. Direkt, ehrlich Konflikte austragen und es wird dann nur besser.
Darf ich es ergänzen?
Ja, bitte. Unbedingt.
Für mich spielt noch mit rein, dass ein Konflikt zu haben und ihn auszutragen nicht immer bedeutet, dass das große Ganze gleich in Gefahr ist.
Genau, das Fundament ist da. Und auf einem stabilen Fundament können diese Konflikte wunderbar wie auf einer Bühne ausgetragen werden. Und das ist schön. Und das ist schön. Und ein Konflikt hat auch ganz viel, ja, weiß ich nicht, Magie oder Kraft und kann eine Beziehungsebene ja einfach nur oder oft nur verbessern, wenn es auf Fairness und einem guten Regelwerk basiert.
Welche Konflikte magst du mit den Hunden?
Vor allem die Situation, wo, glaube ich, Raumverwaltung ein Thema ist. Ne? Also das sind so kleine, süße Stellvertreterkonflikte, wo ich sage, so, Moment mal, nimm dich mal ein bisschen zurück, der darf jetzt als erstes raus, drängel mal nicht so. Weil das einfach so kleine Mikrokonflikte sind, die jetzt nicht groß sind für das große Ganze, aber schon ganz klar sagen so, ja, die wissen, ich hab was zu sagen. Und ja, da müsste ich jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken, welche Konflikte ich mag, welche ich auch wenn die Hunde untereinander Konflikte haben, finde ich auch schön und interessant, wenn es fair ist. Ja, also da gibt's schon ein paar Situationen, wo man einfach gut hinguckt. Ja. Ich hätte ihn aussperren müssen.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Es wäre so viel verloren gegangen. Ja, mindestens dreimal hochheben, ein bisschen kuscheln, nochmal bellen. Auf gar keinen Fall darfst du ihn aussperren.
Das kann man auch nicht mit dem Opi machen.
Nein. Auf gar keinen Fall. Was magst du, weil es jetzt heute öfters um Opi ging, was magst du an dem Zusammenleben mit alten Hunden? Ich hoffe, du magst irgendwas daran.
Also gerade Opi, muss ich sagen, ist schon ein ganz schönes Commitment. Der zieht schon ganz schön viele Ressourcen. Der ist sehr omnipräsent und macht auch sehr auf sich aufmerksam und hat viele verschiedene Bedürfnisse in kürzester Zeit. Für mich ist es einfach schön zu wissen, dass er einfach noch einen letzten guten Lebensabend haben darf. Und so wie er gerade den Eindruck macht, hängt er noch mal 1-2 Jahre hinten dran. So haben wir nicht gewettet. Eigentlich war es ein Hospizplatz. Und ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich langsam auch mal mit ihm anfangen, bestimmte Themen auch zu besprechen, weil er ja jetzt entschieden hat, er möchte noch ein bisschen bleiben. Und jetzt plötzlich... ja, jetzt pinkelt er gerade rein übrigens, deshalb hat er gerade gebellt.
Ja.
Er wollte es mir sagen, aber es kann halt auch heißen, ich möchte auf den Arm oder ja, super OP. ja, also ich glaube, wir müssen tatsächlich jetzt an einem Punkt weitermachen, wo wir ihn ein bisschen mehr behandeln wie die anderen Hunde auch. Was auch okay ist. Aber was mag ich daran? Soll ich jetzt ehrlich sagen?
Ja, klar.
Ich finde es einfach ultra anstrengend. Ich finde es ultra anstrengend und ich habe ihn total gern und ich bin total froh, dass er da ist, dass er hier eine schöne Zeit hat, aber es ist, glaube ich, im Großen und Ganzen sehr selbstlos. Das ist wirklich der einzige Hund, der hier aus Selbstlosigkeit ist, weil er einfach sehr viel in Anspruch nimmt.
Ja, crazy. Hier wohnt auch eine Terrierhündin, die wird jetzt 16. Und ja. Ich finde das Anstrengende, diesen Spagat zwischen diesen dann doch so unterschiedlichen Tagesabläufen hinzubekommen. So, die Hunde müssen mal schnell raus, die kann aber nicht mehr schnell. Ich verstehe das alles rational, ja. Aber in diesen Momenten kostet das immer so einen kleinen Mehraufwand. Und das ist gar nicht böse gemeint, aber in den Momenten nervt das natürlich. Weil wir haben jetzt, wir müssen jetzt, so, deswegen kann ich das so ein bisschen nachvollziehen.
Es ist halt hart gesagt, auch, ne? Weil ich halt auch sagen muss, der ist ja, wir kennen den ja noch nicht seit klein an. Mhm. Oder seit 3-4 Jahren. Wir haben den ja so genommen und es ist auch, aber da fehlt ja natürlich auch diese ganze Vorgeschichte und auch diesen Hund, der er mal war. So, ne?
Voll, voll. Und auf der anderen Seite, ich bin so ein total agiler, schneller Typ. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt mal kennengelernt, und mittlerweile finde ich das gar nicht mehr schlecht, wie das ist, mal ganz langsam spazieren zu gehen, mal irgendwo stehen zu bleiben, sich Dinge anzugucken, 2 Schritte zu gehen, nochmal stehen zu bleiben. Und alles in mir würde eigentlich sagen, nein, auf gar keinen Fall bleiben wir jetzt wieder stehen. Wir waren hier ja gerade schon.
Ja.
Ich fange an, da Vorteile drinnen zu sehen. Weil ich natürlich auf der anderen Seite dann auch wieder die Momente habe, wo ich mit den anderen schneller unterwegs sein kann, dynamisch. So, aber ich probiere mich drauf einzulassen und probiere da was für mich zu lernen, was ich nicht so gut kann.
Das ist gut. Das ist ein guter Hinweis. Nee, also ich würde jetzt nicht sagen, es ist komplett kacke, ne? Das kam jetzt vielleicht auch ein bisschen hart rüber. Es ist natürlich total schön zu sehen, wie er aufblüht und dass er das Leben nochmal in die Hand nimmt und sagt so, hey, jetzt ist meine Zeit gekommen. Und das ist natürlich total toll. Das ist auch schön und macht einen auch glücklich, wenn man ihn so sieht, ne? Aber trotzdem ist dieser Hund im Moment der am anstrengendsten ist. Muss man einfach so sagen.
Dafür durfte er hier auch dabei sein, hat seinen Platz hier bekommen.
Genau.
Hanna, das war ein cooles Gespräch mit ganz weit runtergebrochenem Menschen, der mit mehreren Hunden zusammenwohnt und einfach nur irgendwie das Leben mit denen lebt, ohne, so wirkt es zumindest, sich allzu viele Gedanken darüber zu machen, was da so passiert, aber auf der anderen Seite auf keinen Fall naiv daran geht, sondern schon irgendwie die gewisse Ernsthaftigkeit und die Weitsicht und die Verantwortung mitbringt. Wenn du jetzt an meiner Stelle wärst, was würdest du dich auf jeden Fall jetzt noch fragen, bevor wir dann das Ding hier gleich abrocken?
Boah, was würde ich mich jetzt fragen? Was würde ich mich fragen? Jan, das ist aber eine schwierige Frage. da muss jetzt was aus den Fingern ziehen.
Nee, ich kann dir auch einfach noch eine Frage stellen.
Ja, bitte, hilf mir mal. Hilf mir mal auf die Sprünge.
Kommst du noch mal wieder, wenn ihr ein paar Monate im Van lebt und erzählst uns davon, wie das mit so vielen Hunden in einem Van ist?
Sehr gerne. Cool. Das machen wir so. Das machen wir, auf jeden Fall.
Nice, das freut mich total. Ich danke dir für heute, für diesen sehr, sehr kurzweiligen, schönen Einblick in euer Leben. Ich wünsche euch für den Umzug in den Van alles Gute. auf dass es genauso wird, wie ihr es euch vorstellt. Und bevor ich es gleich wieder vergesse, weil ich es immer vergesse, weil ich am Ende immer so glücklich bin, dass es so eine schöne Folge geworden ist, auch du darfst natürlich eine Palette Futter an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden, als kleines Dankeschön für deine Zeit hier heute. Wohin geht die?
Oh, natürlich an Elmar EV nach Lupan.
Auf jeden Fall geht sie dahin. Cool. Hanna, vielen, vielen Dank. Ey, an alle, die ein bisschen mehr über euch erfahren möchten, die auf jeden Fall deinen Freund mal vor der Kamera sehen möchten, Some More Dogs, wir packen das auch alles unten in die Shownotes. Ihr habt einen ultra coolen Instagram-Kanal, wie ich finde, der lustig ist, der ein bisschen aufklärt, der Dinge von der anderen Seite zeigt, sei es dieses kleine Ding mit dem Futterbrocken neulich. Ich mag das total, wie ihr das macht, was ihr da macht. Wenn es nach mir geht, macht ihr einfach weiter.
Vielen Dank, vielen Dank. Gerne wieder.
Dann dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und allen, die uns bisher zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.